Wie kann jemand eines Tages sagen, ich habe mich geirrt, das war alles falsch, ich bin Verführern gefolgt, und dann auch noch zu einer Tat schreiten und sich distanzieren? Ich gehe davon aus, dass es keine blitzartige Bekehrung gegeben hat. Und der Mythos, dass Hans Scholl 1935, als er auf dem Nürnberger Parteitag war, wo übrigens die sogenannten Nürnberger Rassegesetze verkündet wurden, die die Juden endgültig zu Bürgern zweiter Klasse machte, dass er da nach Hause gekommen ist, ganz deprimiert, und von da ab war der Zweifel das Vorherrschen unter den Scholl-Geschwistern. Dafür gibt es keine wirklichen Dokumente, im Gegenteil. Ich muss es noch einmal sagen, bis 1938 haben Hans und Inge, aber auch Sophie Scholl, ihre Karrieren in der Hitlerjugend und Sophie Scholl bei dem Bund der Mädels fortgeführt. Sie war bis dahin Scharführerin, und es gibt nichts, irgendetwas, was uns zweifeln lässt, dass sie selber Zweifel hatte. Ich glaube deshalb, und ich muss sagen, ich glaube, richtig nachweisbar ist es nicht, aber ich finde, es drängt sich auf, dass es ein langsamer Prozess war bei Sophie Scholl. Und dieser Prozess, das glaube ich allerdings unbedingt, hat mit ihrer Vernunft zu tun, die sie eingesetzt hat, und mit ihrem Verstand, der ihr nach und nach klar machte, dass diese großen Worte von Freiheit, ja sogar Sozialismus, von Volksgemeinschaft und Humanität nur Blendwerk waren, hinter dem sich eine verbrecherische Politik verbarg. Wie weit zum Beispiel die sogenannte Reichskristallmacht auch dazu geführt hat im November 1938, das kann sein. Sie hat am nächsten Tag in der Schule ganz kritisch darüber berichtet, aber auch da haben wir wirklich keine Dokumente, keine beweisbaren. Aber es muss ein Prozess stattgefunden haben, das ist ganz klar. Und es gibt interessante Hinweise über das Jahr 1939, und zwar wieder von ihrer Freundin Susanne Hirzel. Immer haben Gedichte Sophie Scholl begleitet. Und in dieser Zeit um 1939 erinnert sich Susanne Hirzel daran, ein uns damals wichtiges Gedicht war das Gedicht von Rilke, Archaischer Torso Apollos. Und das endet mit der berühmten Zeile, du musst dein Leben ändern. Dieser Weckruf fügt sich in die Einblicke, die Sophie Scholls Briefe uns dann ab 1939 gewähren, unabhängig von dem vielen und Wichtigen, das für uns ungesagt und im Dunkeln bleiben muss. Aber ich denke, da darf man schon auch seine Fantasie ein bisschen anstrengen. Und es ist außer Frage, dass sie Gespräche mit vielen geführt hat, mit den Geschwistern und den Eltern. Denn auch wenn man unterschiedlicher Meinung war über Hitler und den Nationalsozialismus, das Gespräch ist doch nicht abgebrochen. Es ist sogar intensiver geworden mit den Jahren. Sie hat mit Fritz Hartnagel gesprochen und gerungen, der war Berufssoldat in der Wehrmacht. Und dann gab es auch den Gedankenaustausch mit Malern, Wilhelm Geier und Albert Klei und deren Familien. Und es gab die Gespräche abseits der Schule, zum Beispiel mit der Biologielehrerin Frau Dr. Fries, der Sophie Scholl am Nachmittag gerne einen Blumenstrauß gebracht hat. Auch das sicherlich nicht ohne Hintergrund. Und eines kann man sagen von allen diesen Menschen, sie werden Sophie Scholl ermutigt haben, ihren eigenen Weg zu gehen und ihren eigenen Gedanken zu trauen und nicht mehr den Parolen. Am 3. September 1939 erklärten Großbritannien und Frankreich, die mit Polen durch einen Beistandsvertrag verbündet waren, und Polen war ja von Deutschland jetzt überfallen worden, sie erklärten Deutschland den Krieg. Damit war es Deutschlands politischer Führung gelungen, in tatkräftiger Zusammenarbeit mit den führenden Generälen und Offizieren der Wehrmacht den Zweiten Weltkrieg zu entfesseln. Fritz Hartnagel, wie gesagt, der Freund, der enge Freund von Sophie Scholl, war Berufssoldat und der war natürlich sofort eingezogen. Er saß aber im Schwarzwald, er musste nicht nach Polen einmarschieren. Und er schrieb von der Westfront Sophie einen Brief. Ich sitze im Schwarzwald am 3. September, also Kriegsausbruch, ich sitze im Schwarzwald und bin Adjutant bei der Nachrichtenabteilung. Wir warten nun stündlich, dass es auch hier bei uns zum Knallen kommt. Wenn wir es auch nicht hoffen wollen, so freuen wir uns natürlich insgeheim darauf. 2 Tage später schon erwidert Sophie Scholl in einem Brief auf die Kriegsfantasien ihres Freundes. Nun werdet ihr ja genug zu tun haben. Ironie war immer ihre Stärke. Nun werdet ihr ja genug zu tun haben, sozusagen mit dem Knallen. Ich kann es nicht begreifen, geht es weiter, dass nun dauernd Menschen in Lebensgefahr gebracht werden von anderen Menschen. Ich kann es nie begreifen und ich finde es entsetzlich. Sage nicht, es ist fürs Vaterland. Ihr Verstand, unterstützt durch Familiengespräche, lässt Sophie Scholl nur wenig später am 19. September kühl analysieren. Sie schreibt dem Berufssoldaten Fritz Hartnagel: Der Hoffnung, dass der Krieg bald beendet sein könnte, geben wir uns nicht hin, also sie und die Familie. Obwohl man hier der kindlichen Meinung ist, Deutschland würde England durch Blockade zum Ende zwingen. Wir werden ja alles noch sehen. Wer so denkt, der lässt sich von den Erfolgen auf dem Schlachtfeld nicht beeindrucken. Der Bruch mit der Vergangenheit stellt sich mit dem Ausbruch des Weltkrieges als radikal und unumkehrbar hin. Denn dieser Ton in den Briefen, ich kann es nicht verstehen und ich werde es nicht begreifen, der zieht sich nun fort in ihrer manchmal liebevollen, manchmal sehr strengen Auseinandersetzung mit ihrem Freund Fritz Hartnagel, der durchaus hört, was sie ihm da sagt und der kein überzeugter Nazi ist, aber seine Pflicht glaubt, als Soldat tun zu müssen. 1939 und mit dem Beginn des Weltkrieges hat sie ganz offensichtlich durchschaut, dass hinter den attraktiven Parolen der Nationalsozialisten statt Freiheit und Gerechtigkeit Unrecht in unvorstellbarem Ausmaß geplant und ausgeführt wird. Und es kommt sicher auch etwas anderes hinzu. Sie war eine freiheitsliebende Person und in dem Moment, wo der Krieg begann, wusste sie, dass es mit ihren Plänen ins Ausland zu gehen, zu reisen, zu Ende war. Der Reichsarbeitsdienst drohte, ihre Brüder würden eingezogen, also von Freiheit konnte nicht mehr die Rede sein. Und sie setzte jetzt ihre Vernunft ein, vor allem auch, weil sie Fritz Hartnagel gewinnen wollte, um diejenigen, die immer noch glaubten, dem glaubten, was die Nazis sagten, davon abzubringen. Und diese Umsetzung der Vernunft war radikal. Für sie ging es jetzt im menschlichen Zusammenleben um Gut und Böse, um Recht und Unrecht. Die alles beherrschende NS-Politik ist böse. Das zu erkennen, braucht es für Sophie Scholl im Frühjahr 1940 keine Fachleute. Aus ihrem Brief an Hartnagel: Wenn ich auch nicht viel von Politik verstehe und auch nicht den Ehrgeiz habe, es zu tun, so habe ich doch ein bisschen ein Gefühl, was Recht und Unrecht ist. Denn dies hat ja mit Politik und Nationalität nichts zu tun. Und ich könnte heulen, wie gemein die Menschen auch in der großen Politik sind, wie sie ihren Bruder verraten, um eines Vorteils willen. Wenn es um Recht und Unrecht geht, wie gesagt, dann ist Radikalität angezeigt. Sophie Scholl begrüßt den Mut der Demokratien in England. Vor allem aber geht sie mit den Franzosen hart ins Gericht, die 1940 Paris kampflos den Deutschen übergeben haben. Denen, schreibt sie Fritz Hartnagel, sei es nur um ihre gutbürgerliche Ruhe gegangen. Es hätte mir mehr imponiert, schreibt sie, sie hätten Paris verteidigt bis zum letzten Schuss, ohne Rücksicht auf die vielen Kunstschätze, die es birgt. Selbst wenn es, wie sicher war, keinen Nutzen gehabt hätte, wenigstens keinen unmittelbaren. Auf der intellektuellen Ebene ist es das Gleiche. Ob Sophie Scholl sich selber motiviert, nicht die Waffen zu strecken, oder ob sie sich von den Parisern wünscht, bis zum Letzten gegen die deutschen Eroberer zu kämpfen. Entscheidend ist, sich dem totalen Zugriff der Nationalsozialisten nicht länger zu beugen, sich nicht fatalistisch als Opfer aufzugeben. Aber, nochmal aus ihrem Brief, Nutzen ist heute alles, Sinn gibt es nicht mehr, Ehre wohl auch nicht. Die Hauptsache ist, dass man mit dem Leben davonkommt. Und das ist sozusagen ein, wenn auch trauriger Übergang. Sie selber hat sich gesagt, ich werde etwas tun, egal ob ich mit dem Leben davonkomme oder nicht. Und sie hat ihren radikalen Worten eben dann auch eine radikale Tat folgen lassen und nicht gefragt, was hat das für einen Sinn? Wobei zu dieser Tat, das will ich nicht unterschlagen, und nochmal erwähnen, ihr Bruder Hans und die anderen von der Weißen Rose, Willi Graf, Alexander Schmorell und Christoph Probst gehört, dann auch noch ein paar andere. Gibt es etwas, was das, was Sophie Scholl angetrieben hat, im Grunde schon in den 30er Jahren, aber auch dann hinterher, weil sie in sich eine sehr konsequente Person war. Den Tod vor Augen haben beide Geschwister, Hans und Sophie, unabhängig voneinander und ohne es zu ahnen, den gleichen Schlüsselbegriff gewählt, um eine Vision zu benennen, für die sie mit ihrem Leben bezahlten. Denn das wussten sie, als sie das verbrecherische Regime herausforderten. Am 22. Februar 1943 wird Hans Scholl im Gefängnis München-Stadelheim nach Sophie Scholl mit der Fallschwertmaschine, so die Eindeutschung der Guillotine, hingerichtet. Bevor das Fallbeil ausgelöst wird, ruft er laut: Es lebe die Freiheit. Einen Tag vor ihrem Tod, also am 21. Februar, hatte Sophie Scholl in ihrer Gefängniszelle die Anklageschrift erhalten. Hochverrat wurde ihr vorgeworfen. Als sie die Akte durchgelesen hat, schreibt Sophie Scholl zweimal in schöner, gleichmäßiger Schrift auf die äußere Rückseite dieser Akte das Wort Freiheit. Dann dreht sie die Akte wieder um. So unglaublich es klingt, niemand hat es bemerkt, die Akte ging in die Registratur. Erst Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und des Untergangs des NS-Regimes wird man diese letzte Botschaft von Sophie Scholl entdecken. Wir können uns alle glücklich schätzen, in einer anderen Zeit und unter anderen Umständen zu leben. Doch wenn wir das Erbe dieser braven, herrlichen jungen Menschen, wie Thomas Mann die Täter der Weißen Rose im Juni 1943 nannte, ernst nehmen, werden wir uns wohl alle an dieser beschwörenden Botschaft der Freiheit messen lassen müssen. Ich danke Ihnen, dass Sie so aufmerksam zugehört haben. Ja, das überlasse ich Ihnen. Also ich habe nichts dagegen, Fragen noch zu beantworten. Ich kann es aber auch verstehen, wenn man so sagt, oh, jetzt haben wir so viel im Kopf und vielleicht auch ein bisschen zum Nachdenken. Und es waren ja ein bisschen gewagte Konstruktionen, die ich da gemacht habe, aber ich finde, es ist ein bisschen auch mein Ehrgeiz, wie gesagt, nicht immer das Gleiche zu erzählen und zu gucken, was gibt es da noch, was auszuloten ist. Also ich überlasse es Ihnen. Ja, da ist sie, ja.
Ich habe eine Frage, und zwar Sophie Scholl gegenüber den anderen Trägern der Weißen Rose. Da gibt es immer wieder die Diskussion, Sophie Scholl wird in einer Weise hervorgehoben, die die anderen etwas mehr in der Krise eigentlich berechtigt wäre. Was meinen Sie dazu, zu dieser Diskussion?
Achso, danke. Muss ich eine Sekunde? Ich kenne die Diskussion, wobei ich sie eigentlich, ja, soll ich jetzt sagen, für müßig halte. Es ist immer so, dass wenn es Kreise von Menschen gibt, die etwas Besonderes machen, der eine oder die andere aus diesen Kreisen herausstechen. Und es ist auch so, dass Menschen Vorbilder brauchen, einzelne Personen. Und Inzwischen gibt es ja auch etliche Bücher über Hans Scholl, wenn auch noch nicht so viele. Und ich halte diesen Vorwurf insofern nicht berechtigt, weil sie zu der Zeit, wo sie in München war, in diesen letzten anderthalb Jahren ihres Lebens zwar im Hintergrund war, und sie wird auch dargestellt als diejenige, die halt dann den Tee gekocht, während Alexander Schmorell und Hans die Flugblätter entworfen haben. Das Problem ist, dass das Buch, ich habe das jetzt extra, bin darauf nicht eingegangen, die Weiße Rose von Inge Scholl, das auch sehr befestigt hat. Das Mädchen, das da im Hintergrund ist, und der Junge, der Bruder, der die große Lichtgestalt war, wenngleich sie ihn auch nicht nur als Lichtgestalt gesehen hat. Sophie Scholl hat an dem, was ihn gemacht wurde in München, auch an den Flugblättern einen ganz großen Anteil. Und sie ist ja dann diejenige, die als Erste es gewagt hat, mit den Flugblättern im Rucksack nach Stuttgart zu fahren. Also sie ist keinesfalls eine Nebenfigur. Das ist sie nicht gewesen. Insofern ist es auch richtig, über sie zu erzählen. Sie ist auch die interessanteste von allen. Das muss man einfach sehen, gerade weil sie auch so widersprüchlich ist, so ambivalent. Während über andere, das tut dem, was sie getan haben, dem Widerstand keinen Abbruch. Aber das sind dann mehr so nicht so dramatische Menschen, über die man nicht so viel schreiben kann. Und über, wenn Sie jetzt nehmen, Christoph Probst oder Willy Graf, die haben alle ihren Anteil daran, aber sie verkörpert das, auch den Geist dieser Aktion viel mehr als alle anderen, und sie hat auch so eine modellhafte Biografie. Insofern denke ich, ist es kein Problem, wenn man die anderen nicht vergisst. Also heute ist ihr Geburtstag, also war es auch quasi im Mittelpunkt, wobei ich durchaus in meinem Buch auch die anderen alle vorkommen, auch vor allem das Verhältnis zu Hans. Das ist auch ein sehr ambivalentes Verhältnis. Also ich finde das etwas kleinlich, wenn ich jetzt so sagen darf. Ich meine nicht Sie, man muss vorsichtig sein, denn Sie haben alle dafür ihr Leben hier gegeben, Sie haben es alle gewusst, und es gibt ja zum Beispiel auch die Argumentation, mein Gott, das hätten die doch wissen müssen, dass sie da auffliegen mit den Flugblättern. Ich finde das unglaublich. Sie haben etwas getan, wo man hinterher sagt, Gott sei Dank hat es sie gegeben, damit es nicht nur die Mehrheit der Verführung gab. Und dann kommen also die Überlebenden hin und werfen ihr vor, dass sie etwas getan, was sinnlos ist. Also eigentlich sollte man da nicht weiter darüber diskutieren. Es war jetzt ein bisschen gedrechselt, aber vielleicht auch ein bisschen differenziert. Ja, da ist noch jemand.
Wir sitzen hier in der Kirche und möchte mich auch persönlich sehr bedanken für den Vortrag. Diese Geschichte, Frauengeschichte bis dahin, dann ihre Zeit in Forstenberg, dann ihre Zeit, wo sie da mitgelaufen ist, und dann ihr Wandel. Und Sie haben jetzt nicht gesprochen über Ihre religiösen Gefühle, über Ihre Haltung in dieser Frage, über die Erkenntnis Ihrer Widersprüche in Bezug auf das Christentum der Mitläufer und dann diese ganze Problematik. Vielleicht können Sie da ein paar Sätze noch dazu sagen. Ja. Das, was mich immer wieder auch berührt, wenn ich über das ganze Problem nachdenke, was ich auch irgendwo immer noch nicht verstehen kann.
Da kann ich Ihnen eine Empfehlung geben. Wir wollen ja heute noch nach Hause kommen, insofern muss ich mich beschränken. Es gibt den Hansa Verlag, wo meine Bücher erscheinen, seit ungefähr einem halben Jahr den Versuch, auch der modernen Technik, der E-Bücher und Ähnlichem mitzuhalten, also beides zu machen, gedruckte Bücher und aber auch E-Bücher. Und seit einem halben Jahr gibt es, wenn Sie ins Internet gucken, die Hansa Box. Und die Hansa Box, das ist ein E-Book, das kostet glaube ich 2,90 €. Und jeden Monat erscheinen 2, 3, und zu Weihnachten ist in dieser Hansa-Box von mir ein Aufsatz erschienen, der hat 22 Seiten, und der heißt Hans und Sophie Scholl, Neugier auf Gott. Und da habe ich versucht, auf diesen 22 Seiten auseinanderzubröseln, weil das allerdings ein sehr interessantes Thema ist, die Stellung von Glauben, Religiosität, bei Sophie und Hans Scholl, die dabei sehr auseinandergehen. Und da können Sie also, wenn Sie da was, die Hansa-Box Neugier auf Gott, also soll ich schon. Ich will da jetzt nicht einsteigen, das ist einfach ein zu großes Thema, ne? Aber die Frage war gut, ja. Ich glaube,
jetzt. Ich denke mal, wir haben noch innerlich genug, darüber nachzudenken. Ich möchte mich auch ganz, ganz herzlich für diesen ganz besonderen Vortrag und Lesung bedanken. Wir haben ja vor einiger Zeit darüber schon gesprochen, wie man das zusammen verbinden kann. Ich war selber natürlich sehr neugierig darauf und auch ich habe wieder sehr viel zum Nachdenken mit auf den Weg bekommen. Und ich möchte Ihnen heute eine ganze Kleinigkeit mitgeben, aber Sie wissen es schon.
Ja, aber ich habe es ja nicht
gesehen. Aber Sie haben
vielen Dank. Nicht.
Die Spuren von Sophie Scholl sind ja in Feuchtenberg, haben ja sehr plötzlich sehr aufgehört, nachdem die Eltern hier wegziehen mussten. Aber es gab noch eine letzte Bastion in Hohenlohe und es war Langenburg durch die Freundin Lisa.
Ja.
Sehr interessant. Und dann gibt es eben noch einen Kontext zu der Diakonissenanstalt, die mit Langenburg sehr eng verbunden ist. Das wird sich vielleicht noch
gut interessieren. Sehr schön. Ich danke Ihnen.
Und dann noch ein ganz letzter Gruß von unserer Sophie. Wie heißt von der Sophie-Kranich-Aktion zum 90. Geburtstag von der Sophie Scholl, wo wir damals unterstützt haben, Fukushima, haben wir damals Sophie-Kranich zusammengefaltet und haben es Kurt überreicht. Und sie hat etwas ganz Besonderes für sie gefaltet, nämlich ein Fünfeck, aus lauter Fünfeck, unglaublich hat
sie das gemacht?
Ja.
Wahnsinn. Ach, das ist aber sehr lieb, ja.
Feuchtenberg.
Wenn Sie es umdrehen, sehen Sie es.
Und natürlich auch.
Das ist in der Universität, nicht? Die, in München, ne? Ach, doch, ja. Das bekommt einen Ehrenplatz, ja.
Aber ich möchte mich auch ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Vor allen Dingen der erste Teil, Ihr Buch habe ich ja gelesen, ich kann es nicht empfehlen, aber der erste Teil war sehr interessant mit den Mythen, wie sie da manches so richtig klar klingt, aber das habe ich so auch in der Form noch nicht lesen kann. Ansonsten vieles, was auch bei einer oder anderen Frage damit drin steckt, Religion, steckt alles im Buch drin, insbesondere die Bedeutung von Otto Eicher. Das ist mit dem Scholl wirklich interessant, er war ja katholisch und wollte alle das Sekundartieren von evangelischen Glauben zum katholischen Glauben, was allerdings nicht gelungen ist. Aber es ist hochinteressant, dass er im Buch kommt über dieses Thema und die Bedeutung sehr, sehr viel. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Sie haben so viele Dinge so transparent und nachvollziehbar halt auch rübergebracht. Also ich werde es irgendwann nochmal lesen. Ich habe Ihnen ja gesagt, ich brauche ein bisschen länger zu tun. Auf jeden Fall. Herzlichen Dank. Jetzt kriege ich es auch noch. Sie ist im Zug unterwegs, deswegen Blumen gehen nicht.
Nein, bitte nicht.
Die wäre kaputt. Außerdem kommen wir jetzt auch in ein Buch, die ist einfach gut. Wir hatten in Fortenberg eine Künstlerfamilie Kern.
Ja.
Die waren irgendwie ganz toll, der eine hat dies gemacht, der andere das. Sie sehen hier diese Kanzel, die ist von Michael Kern, dem Dritten. Das sagt der Michelangelo aus Hohenlohe, wenn man so will. Und Fortenberg hat diese Kanzel nur durch Zufall bekommen, weil er sollte für Würzburg die Kanzel machen. Also die war gedacht für Würzburg. Und dann haben die Würzburger gemeint, die ist zu klein, die wollen wir nicht. Und dann haben diese Kanzel Fortenberg geschenkt und eine größere Kanzel nochmal gemacht für die Würzburger.
Mir fällt gerade ein, als ich das erste Mal hier war, war ich im Kernhaus. Ist das richtig?
Ja.
Das gibt's, ne? Ja.
Genau.
Ja. Interessant. Oh ja, schön. Ich danke Ihnen.
So, dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg beim Schreiben. Sie sind ja immer noch unheimlich fleißig. Das ist also schon bewundernswert. Also
macht Spaß.
Sie sitzen mehr Stunden am Schreibtisch beim Schreiben wie ich im Rathaus. Ja. Wahrscheinlich. Also nochmal herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind.
Okay.